Das ist der Podcast «Zoo Zürich Backstage» zum Zoo der Zukunft. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam, dem Kurator Basil Fona und dem Tierpfleger Piet Schmid. In dieser Folge sind wir bei den Hyazintas. Wir erfahren, dass die Papageien anspruchsvolle Gäste sind im Grand Hotel Ornis und besonders beim Futter ganz ein kritisches Auge haben. Und wir haben sie verwünscht, in flagranti, bei der wichtigsten Mission in unserem Zuchtzentrum. Wir sind hier im Ornis. Das ist ein Zentrum für Artenschutz. Das ist ein neues Gebäude, das wir kürzlich in Betrieb genommen haben. Es steht auf dem Betriebsgelände und ist für Besucher auch nicht besuchbar. Das ist jetzt so, das wird aber auch so bleiben. Und ist auch für uns Personal vom Zoo sehr eingeschränkt zugänglich. Umso glücklicher schätze ich mich, dass wir mit unserem Podcast hierher kommen dürfen. Mit mir sind der Basil Fona, der Kurator ist für Vögel bei unserem Zoo und verantwortlich ist für das Konzept, eigentlich, das wir hier haben im Ornis. Und mit mir ist auch der Piet Schmid, der sozusagen der Cheftierpfleger ist da. Wir nennen das Fachspezialist und seinen Alltag da mit den Vögeln verbringt. Wir haben aber noch weitere Protagonisten im Haus und ich behaupte, das sind die mit den lautesten Gälen von uns. Und die wahren Chefs auch ein bisschen. Das sind über 30 Hyazintas, die einen Stock höher untergebracht sind. Darum meine erste Frage an Basil, was sind das für Tiere?
Also Hyazintas, das ist die grösste Papageienart, die es gibt. Die kommen aus Südamerika. Sie kommen so in zwei Populationen vor in Südamerika. Eine bekannte ist im Pantanal, in diesem Gebiet. Und wie gesagt, das ist die grösste Papageienart, der Grossara. Ist komplett blau und hat eine feine, gelbe Gesichtszeichnung am Kopf. Und vor allem, was ganz charakteristisch ist, ein sehr massiver Schnabel, den sie auch brauchen, um ihre Nahrung entsprechend aufzubereiten und vor allem die Nüsse können zu knacken, die sie dann fressen tun.
Und wie leben sie da in der Gruppe?
Also in Natur ist es so, dass sie meistens in lockeren Schwärmen unterwegs sind. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie ist das Futterangebot an einem bestimmten Ort. Wenn jetzt noch immer gerade sehr viel Futter rum ist, dann können das durchaus sehr grosse Schwärme sein. Aktuell, so die grössten Schwärme, die man kennt, können bis über 100 Tiere beinhalten. Vor allem während der Brutzeit sondern sich dann die Pärchen ein bisschen ab. Und sind ein bisschen einzelgängerischer unterwegs, also nicht mehr so in der grossen Schwärme. Aber eben, das kommt extrem darauf an, wie viel Futterangebot gerade wo ist. Die ziehen auch ein bisschen hin und her. Und ich sage jetzt einmal, in der Vergangenheit werden die Schwarmgrössen definitiv grösser gewesen sein, als das heutzutage der Fall ist.
Du sprichst es schon an, oder? Das ist, tatsächlich ist die Art auch unter Druck. Bestand. Und ich gelesen, es sind rund etwa 4'000 Tiere verteilt auf 3 Länder. Wir hatten auch kürzlich schwere Brände gehabt, Flächenbrände. Also Waldbrände muss man glaube nicht sagen. Es ist ja nicht ein Wald, das Pantanal. Ja. Aber trotz allem ist der Baum eigentlich ganz etwas Wichtiges für den Ara. Und darum haben wir dort auch ein Projekt, das wir unterstützen, das jetzt aktiv geworden ist, auch Nisthilfen in die Bäume montiert hat, weil die Aras ja in diesen Baumhöhlen brüten. Und ihnen das so abhanden kam mit diesen Bränden.
Genau. Also abgesehen von der Lebensraumzerstörung, die immer noch grassiert, gerade im Pantanal, wo immer mehr landwirtschaftliche Flächen gemacht werden, ist das tatsächlich eines der Hauptprobleme, dass selbst wenn das Futter rum wäre oder wenn gewisse Lebensräume rum wären, die alten Bäume, die die grossen Höhlen drin haben, die Hyazintas brauchen, um zu brüten, immer weniger werden und entsprechend einfach gar keine Brutmöglichkeiten mehr für die Tiere herum haben. Und eben darum, wie du angesprochen hast, die Nisthilfe, das ist jetzt so eine Notlösung, die zum Glück aktuell gut funktioniert. Aber wir werden sehen, wie das über die nächsten 10, 20, 30 Jahre sich entwickelt tut.
Ja, und in früheren Jahren sind ja vor allem ist der illegale Tierhandel das Problem gewesen. Das hat man, glaube ich, inzwischen schon auch reglementiert. Was der Zusammenhang ist jetzt mit unserem Ornis und dem Artenschutzzentrum, das hören wir später. Ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen beim Vogel bleiben und was ja ihn auch ausmacht, ist, dass er so stimmgewaltig ist. Da ist er bei den Papageien nicht allein, aber mich dunkt zu 600 laut. Vor allem im Protest, das habe ich erleben, als ich bei den Vögeln war. Mich hat man gar nicht als normal angeschaut. Und ich bin eigentlich mehrheitlich ausgeschrieben worden. Darum haben wir auch das Mikrofon reingestellt, wo sie in Ruhe waren und haben gehört, was sie so zu plaudern haben. Und was auch dabei herausgekommen ist, ist, dass ihr nämlich den Radio anstellt. Tagsüber. Peach, willst du das vorab schnell erklären, was es mit dem Radio auf sich hat und warum gerade Klassik ausgesucht wird?
Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund, weil die Anlage ist relativ gut abgeschirmt gegen aussen. Also man hat nicht so viele Ausseneinflüsse, Aussengeräusche, die da kommen. Und die Problematik ist halt einfach, wenn man mal reingeht, ich sage jetzt mal ein bisschen aussenplanmässig, das kann es mal geben, dass die Tiere nicht gerade in Panik verfallen, weil plötzlich etwas kommt. So haben sie eigentlich eine leichte Hintergrundbeschallung mit feiner Musik. Ja. Und zum anderen auch einfach, dass sie Stimmen hören und wissen, ah, es geht einfach immer ein bisschen etwas. Also es ist nicht ganz etwas Fremdes, wenn wir mal reingehen.
Gut. Dann lassen wir mal rein.
Das sind also die Positionsgeräusche, die sie machen. Einfach so, oh, komm jetzt rauf, schau da hin, ich hocke schon da oben, komm doch mit mir. Also, so ein einfach, ja, sich positionieren als Paar.
Kontakt rufen und so.
Ja, genau. Ja.
Genau, also auch das ist Kommunikation unter den Aras selber, oder? Und bei dem habe ich jetzt immer das Gefühl, dass es auch so ein bisschen an die anderen Tiere geht, die nicht innerhalb dieser Voliere sind, wo sie miteinander auch so ein bisschen gegenseitig, hey, was machst du denn da? Oder,
ja. Es könnte aber auch sein, dass zum Beispiel das eine Paar, dass sie ein bisschen Differenzen haben, dass er einfach auch so ein bisschen sagt, hey, jetzt ist gut. Wir haben das schnell ausdiskutiert. Weil das andere ist eher das Harmonische. So ein bisschen, ja, komm doch zu mir. Und eben, wir machen etwas zusammen, wir sind ein Paar, wir wollen uns ein bisschen festigen als Paar. Und das ist jetzt eher so ein bisschen, jetzt hast du einen Scheiß gemacht, unter Umständen. Hast du mir vielleicht Bananen weggefressen, zum Beispiel. Mhm. Und ja, einfach so, es ist ein bisschen eine verschärfte Tonlage. Mhm. Das ist nicht ganz so das Harmonische, eben das Knurren und so ein bisschen das.
Okay. Ja, Peach, du strahlst schon.
Ja, das Geräusch hört man eigentlich gern. Man beobachtet es halt sehr selten. Aber man geht eigentlich davon aus, dass das eine Kopulation kann sein kann. Dass sie so wirklich so dass die Anziehung eigentlich so zum Ausdruck bringen. Und wenn sie eben kopulieren, dass sie so ein bisschen die höheren Geräusche machen. Also man sagt eigentlich, wenn du das hörst, solltest du einfach in Ruhe lassen.
Gut. Sehr gut. Ich hätte noch ganz viel von diesen Tönen gehabt. Ja, die Überleitung hätte eigentlich nicht besser sein können. Artenschutz heisst ja auch, dass man etwas für die Art tut. Und zwar in Obhut, in kontrollierter Obhut. Und darum ist es auch überhaupt kein Zufall, dass die Hyots Intaras als Art jetzt hier in diesem Urnis sind. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe hier. Für die Art etwas zu tun und auch möglichst viele Nachzuchten natürlich zu generieren.
Das ist so Artenschutz ex situ, also außerhalb natürlichen Lebensraum, wie man das nennt, bezieht sich schon vorwiegend eigentlich darauf, um eine möglichst grosse, genetisch gesunde Population aufrechtzuerhalten. Und das kann man nur fertig bringen, wenn man natürlich eine gewisse Stückzahl an Tieren hat. Jetzt zum Beispiel ein Zuchtbuch. Die rechnen eigentlich so aus, dass die Population außerhalb natürlichen Lebensraum die nächsten 150 Jahre genug genetische Vielfalt drin hat. Also das sind recht komplexe Überlegungen, die dort dahinter sind, damit man die Population gesund kann erhalten kann. Und das braucht natürlich auch junge Tiere, oder? Klar, Papageien, gerade grosse Aras, die können sehr alt werden, aber irgendwo will man natürlich dann die Population aufbauen und grösser werden lassen. Und Das sind jetzt gerade hier im Ornis eigentlich die Hauptbemühungen oder die Hauptzielsetzung, möglichst viele Jungtiere können zu züchten. Und man muss sich auch bewusst sein, jetzt gerade Aras, gerade die Hyazinth-Aras, die sind nicht sehr einfach in der Zucht. Da gibt es angenehmere Papageien, die mehr Jungtiere bringen. Sie haben einen sehr langsamen Reproduktionszyklus. Sie haben wenige Jungtiere gewöhnlicherweise. Also in Natur haben sie maximal alle zwei Jahre ein Jungs, vielleicht einmal zwei. In menschlicher Robhut kann es sein, dass es alle Jahre Junge gibt. Und vielleicht hast du auch eine höhere Überlebensrate bei den Jungtieren, weil du einfach das Futter besser kannst zur Verfügung stellen oder besser kannst steuern, als das in der Natur der Fall ist. Und ja, um das geht es eigentlich, möglichst Jungtiere zu produzieren, um eine stabile und, Population anzukriegen, in Zoos, bei auch versierten Privathaltern, je nachdem. Und die Population möglichst gross anwachsen zu lassen. Ja.
Kannst du es vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, was jetzt mit unseren Jungtieren du vorhast?
Also bei den Jungtieren, die wir jetzt hier hoffentlich werden züchten, die werden in einem ersten Schritt, nach einem gewissen Flugtraining und Muskelaufbau, ist geplant, dass die bei uns in die geplante Pantanalvoliere kommen. Weil Hyazinth-Ara, die werden erst relativ spät geschlechtsreif. Also in Natur geht man davon aus, dass sie bis zu 7 Jahre brauchen, bis sie das erste Mal brüten tun. In menschlicher Obhut kann das früher der Fall sein, durchaus. Und wenn sie dann bei uns in der Pantanalvoliere anwachsen, als Jugendliche sozusagen, dann können wir dort schauen, welche Tiere harmonieren miteinander. Weil ich denke, das ist einer der ganz entscheidenden Faktoren, dass die Zucht wirklich funktioniert, dass die Pärchen sich auch positiv gegenüberstehen und harmonieren. Das sind sehr, sehr, sehr komplexe soziale Interaktionen, die da stattfinden. Und ich denke, einer der grössten Fehler in einer Zuchtsituation, die man machen kann, ist einfach ein Männchen und ein Weibchen beliebig nehmen und in eine Voliere tun und sagen, so, los jetzt, hoppla. Das kann funktionieren, aber im Normalfall ist das nicht der beste Weg. Und dann, bei uns in der Pantanalvoliere, haben sie dann die Möglichkeit, das ganze soziale Verhalten zu lernen, sich den Partner auszusuchen. Und dann, wenn sie in Geschlechtsreife kommen, werden sie wieder aus der Voliere rausgenommen und dann weitere Halter abgeben bzw. wieder zurück bei uns in die Zuchtsituation genommen, damit das Bärli dann wieder weiterzüchten kann. Ja.
Ist es denkbar, dass man auch die Tiere mal in die Natur zurückgibt?
Das ist durchaus denkbar. Ich sage jetzt einmal, das wird sicherlich nicht in den nächsten Jahren stattfinden. Der Hyazinth-Ara gibt es noch in der Natur. Und solange es noch mehr oder weniger gewisse Population gibt oder gewisse Anzahl Tiere gibt, probiert man möglichst zu verhindern, Auswilderungen zu machen. Weil da kann man auch durchaus reinpfuschen. Aber es kann durchaus sein, dass gebietsweise oder so, dass man sagt, hey, wir haben da früher eine Population gehabt, der Lebensraum wäre eigentlich noch vorhanden, dass man dann dort ein Auswilderungsprojekt würde starten. Aber Auswilderungsprojekte sind immer sehr langwierige Sachen und vor allem sehr komplexe Geschichten, wo die Lokalbevölkerung, die Regierung und. Das muss alles zusammengreifen und zusammenspielen, aber ist durchaus denkbar. Beim Hyazinth-Ara ist zum Glück momentan die Situation noch nicht so dermaßen prekär wie bei anderen Blau-Aras, wie man die nennt. Also zum Beispiel der Spix-Ara, der komplett ausgestorben ist in der Natur. Dort laufen jetzt schon Auswilderungsprojekte, weil es einfach gar keine mehr gibt in der Natur. Ja.
Also ist die Ultima Ratio.
Ja, genau.
Ja, wir haben, das dürfen wir sagen, die grösste Zuchtgruppe weltweit bei uns im Haus. Das lassen wir so mal verhallen. Und ja, es ist auch eine grosse Verantwortung, denkt es mich, die wir hier haben. Wie gehst du mit dem um, Basil?
Ja, das bereitet einem immer wieder gewisse Gedanken. Es ist eine sehr grosse Verantwortung, die wir hier übernommen haben mit dem. Weil eben, wie du gesagt hast, wir haben die meisten Zuchttiere weltweit, die in einer Institution oder bei einem Halter sind, mittlerweile. Und da hat man natürlich ein gewisses Spotlight drauf. Also da wird man auch von anderen Papageienhaltern und Papageienzüchtern begutachtet, wie das funktioniert. Und natürlich auch die Verantwortung gegenüber dieser Art selber, oder? Wo wir wirklich schauen müssen, dass wir das möglichst gut hinkriegen, dass wir möglichst gute Zuchterfolge haben und gesunde Tiere gross kriegen.
Ja, wir haben nicht nur die Tiere übernommen, sondern auch die ganze Zuchthaltung, also das Konzept dazu. Und ja, Pitch, wie beschreibst du das, wie die Vögel da leben?
Das war auch ein Grund, warum sich die Tiere sehr schnell eingewöhnt haben. Also sie mussten sich nicht an komplett frische Haltungsbedingungen gewöhnen. Es ist natürlich eine Zuchtstation, das muss man auch sehen. Wir geben Sitzstangen zur Verfügung, wo sie können benagen können, Beschäftigung also. Wir geben Äste rein, wir haben Wasserbad drin. Und nachher eben die grösste Beschäftigung, die wir ihnen natürlich bieten wollen, die uns auch den stolz machen, ist natürlich die Reproduktion dieser Vögel. Und ja, sie sind auch paarweise untergebracht, weil der Hyazinthaar, wie es der Basil schon gesagt hat, vor allem für die Zucht tut er sich die absondern, dass die Pärchen unterwegs sind. Weil eine Gemeinschaftshaltung braucht sehr viel Platz. Und wenn man einfach bedenkt, wie grosse und starke Schnäbel die Vögel haben, ist das auch nicht so förderlich, wenn man da eine Gruppenhaltung hat, wenn da plötzlich Interaktionen sind unter gewissen Tieren, dann kann da schon mal eine schwere Bissverletzung hervorrufen.
Ja. Was mir auffällt, ist, dass ihr ja eben im Gegensatz zu ganz vielen anderen Anlagen, die wir im Zoo haben, ist da eigentlich das Ziel, dass man Tiere möglichst sich selber überlässt, dass ihr sie möglichst selten stört. Also du gehst zweimal am Tag, gehst du eigentlich dort vorbei, schaust, dass du das möglichst im Akkord machst, tack, 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 man macht nicht länger, als man braucht, man macht nichts, was man sonst nicht auch macht, das ist sehr routiniert. Jeder Handgriff ist eigentlich, glaube auch unter deinen Kollegen und Kolleginnen abgesprochen, soll alles jeden Tag so ablaufen, wie sie sich gewohnt sind. Warum ist das so?
Das ist halt wirklich auch ein bisschen gewohnt von den Tieren. Sie sind, sage ich mal, relativ stressanfällig. Also Veränderungen nehmen sie relativ schlecht an im Verhältnis. Das ist auch der Grund, warum wir eigentlich wirklich Plus-Minus-Zeiten einhalten. Ruhezeiten, Fütterungszeiten. Wir tun eigentlich unser Auge ein bisschen schulen, dass wir in dieser kurzen Zeit, wo wir oben sind, sind das kaputte Sitzstangen, Veränderungen der Tiere, Futteraufnahme, dass wir das wirklich relativ in einem kurzen Zeitrahmen beobachten. Weil wir halt wirklich die Ruhezeiten einhalten, haben wir nicht die Möglichkeit, alle Bord wieder mal vor der Anlage durchzulaufen und die Tiere ein bisschen zu beobachten und uns einfach die Zeit vor Ort zu nehmen, sondern es ist wirklich in dieser Fütterungszeit innen, wo wir das machen. Und wir wollen eigentlich wirklich diesen Tieren eine Komfortzone bieten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie nicht eigentlich in ständiger Angst leben müssen, weil wenn sie immer ein bisschen auf Nadeln hocken, kann man so sagen wie bei uns, dann ja, ist natürlich das Wohlbefinden nicht ganz so hoch und durch das kann man die Reproduktion natürlich recht stören.
Wie das tönt, wenn du, ich sage jetzt mal, den Roomservice machst bei deinen Vögeln, das hören wir jetzt.
Hallo, hallo. Ja, was machen die da drinnen? Haben wir Angst? Haben wir Angst? Was schaust du mich so an? Kritisch? Was schaust du mich so kritisch oben an? Hm? Nur das Wasser. Nur das Wasser. Los. Gut. Sehen? Ja. Gell. Schau da. Nicht verschrecken. Nicht verschrecken. Gut. Komm mal hinten durch. Hast du gesehen? Gut. Gut. Gut, da. Hm? Oh, Entschuldigung. Hallo. Schaut, auch ihr kommt noch etwas rüber. Schaut da. Gut. Hm? Gut, da. Schaut da. Gut. Hey, Maikli. Hey, du. Und schau, Bube. Ja. Guten zusammen. Einen guten zusammen. Ciao, ciao.
Ja, Peach, es ist alles darauf ausgelegt, dass du nicht mehr stören möchtest. Das hört man auch. Du entschuldigst dich auch, wenn du störst. Ich habe das selber auch erlebt. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt nach dem Besuch. Wir haben ja auch eine Kamera zum Futterplatz angestellt, eine GoPro, und haben gedacht, jetzt wollen wir mal schauen, wie die dann so fressen. Ja, die zwei haben dann die ganze Mahlzeit ausgelassen. Das hat mir extrem ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich dachte, nein, jetzt komme ich da und tatsächlich werde ich zum Störfaktor. Das will man da nicht. Du bist ja nicht immer in so einer Haltung zu Hause gewesen, oder? Du hast auch immer so einen Regenwald geschafft, wo ich jetzt würde sagen, das ist so ein bisschen der Freestyle-Ort für Vögel, den wir haben. Du weiss nicht einmal, wie viele drin sind, geschweige denn, was sie den ganzen Tag machen. Du verteilst Futterteller mit einfach allem Möglichen drauf und stellst es rein und du weisst nicht, wer es frisst, wie viel, ob überhaupt. Und ja, das ist das andere Extrem von einer Tierhaltung, oder? Jetzt bist du da in dem durchgetakteten System. Wie ist das für dich, so, der Wechsel?
Es ist eigentlich relativ gut gegangen, weil du hast einfach da hast du wirklich Kontrolle von den Tieren. Du hast den täglichen Kontrollgang mit der Fütterung, mit dem Putzen. Du kannst die Tiere anschauen und das tut einem eigentlich wie so ein bisschen das gute Gefühl vermitteln. Ich habe sie gesehen, ich habe sie können beobachten, es geht nicht gut. Also ich habe das können, ich kann das jeden Tag aufs Neue beurteilen. Ich sehe das, es geht. Man muss nicht also auf Handgelenk mal pie denken, ah, habe ich jetzt etwas gesehen oder muss 3-4 Mal schauen, sondern das läuft eigentlich relativ Hand in Hand. Rein, Futter gehen. Und vor allem, was auch schön ist, die Tiere kennen einen mit der Zeit. Sie kennen einen von der Stimme her, von der Gestik her, die man hat. Und das ist eigentlich schön, wenn sie dann plötzlich ankommen und so einen halben Meter vor einem stehen und so à la, ich will jetzt Futter, danke, dass du es reingibst. Es ist einfach viel direkter, es ist viel näher. Also du hast ein bisschen mehr den Bezug zum Tier. Es ist halt nicht ganz so eine Wildnis wie im Maswala-Regenwald. Es ist einfach etwas ganz anderes. Aber es befriedigt einem wirklich auch sehr, wenn die Tiere einem so etwas retourgeben.
Auch so ein standardisiertes Element in dieser Pflege ist das Futter. Und du hast deinem Kollegen, Thomas Heer, hast du gezeigt, wie man das zubereitet. Eine Morgen- und Nachmittagsfütterung. Und wenn wir mal reinhören, was da eigentlich so wichtig ist.
Hast du gesehen? Mhm. Haben wir hier das Morgenfutter, das wir vorab machen. Ich mache zuerst Bananen schnell machen, da habe ich die jetzt da. Den aufschneiden. So, die Größe hier. So. Schnell kontrollieren, ob sie nicht braun sind.
Ist das etwas so, oder? Mhm.
Ja, es ist, die klebt extrem und die fressen sie zusammen nicht gern. Das ist Mäntig. Jetzt haben wir hier Beeren. Die wir geben. Dann machen wir einfach hier Viertel. Also eigentlich Achtel. Jetzt sind wir von davor her. Da haben wir gerade die Viertelstück drin. Und das ist wirklich auch nach Stückzahl ausgelegt. Und das ist wirklich eigentlich das Wichtigste am Ganzen. Nie zu wenig Stück machen. Und das gibt unter Umständen Lampen. Genau. Und einfach ja, nicht. Einfach nur ein Stückchen reinrühren, nur weil man das Gefühl hat, ja, das habe ich jetzt vorig.
Genau,
noch
ein Stück, oder?
Mhm, ja. Genau. Dann haben wir hier Gurken. Richtig zählen. Dann haben wir hier die ersten Nüsse rein.
Ah, oh, jetzt gibt es auch Nüsse.
Genau. Selber geröstet, dass man den Röst, oder eigentlich Geschmack ein bisschen selber können bestimmen, oder dass sie nicht zu, also nicht zu bitter sind. Es gibt auch eine Prise drin. Ja, das ist, dass man nicht zu viel drin tut. Wir haben einfach so eine Prise, die man drin tun kann. Gut. Jetzt hier. Das sind drei verschiedene Nussarten, die wir geben. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder wenn du jetzt 9 Nüsse hast oder nur 3 Stück, dann kann es schon sein, dass dein Tier eifersüchtig wird aufeinander.
Also, alle Stückchen müssen gleich groß sein. Es darf keine braune Stelle haben oder Bananen und keine ungerade Anzahl Stückchen von den besten Sachen drin haben. Also im Ernst, wie muss ich es mir vorstellen? Wie gehen dann die zwei an die Futterstelle hin, und merken, jetzt hat es ein Stückchen zu viel. Die können ja nicht ihre Stückchen unter den Flügel nehmen und horten, so wie ein Gorilla irgendwie alle Tomaten zusammensucht.
Ja, das ist eigentlich fast ein bisschen vergleichbar mit den Kindern. Wenn du 2 Kinder hast und das ein bisschen willst, aufteilen willst, genau, dann sagt der andere sicher, ah, du hast mehr oder du hast größere Stückchen gehabt. Weil da, dass die schauen, gibt das wirklich visuell sehr gut an. Die können fast eigentlich eruieren, wie viele Stück es jetzt drin hat, ob jetzt der andere eins mehr hat. Und es geht wirklich so, dass es unter Umständen Eifersuchtpotenzial geben kann, wenn der andere jetzt einmal mehr hat oder einfach wirklich halt die besten Nüsse rausgefressen hat oder die besten Stück Früchte, dass der andere den ein bisschen wie wegweisen. Und darum haben wir einfach wirklich auch gesagt, wir beschränken die Anzahl genauso beschränken, dass jedes Tier gleich viel zur Verfügung hat. Wenn sie das teilen, ist das dann nicht mehr unser Problem. Aber so tun wir eigentlich schon die Eifersuchtpotenzial eigentlich ein bisschen rausnehmen.
Und das, obwohl sie ein Leben lang jetzt eigentlich zusammen sind und ein Paar und immer gut harmonieren. Ja, beim Futter hört es offenbar doch auf.
Also da kann es manchmal Differenzen geben, aber solange wir es eben wirklich gleich machen und nicht plötzlich einfach nur ein Stück rein tut, ja. Weil das ist natürlich alles abgewogen, abzählt, damit wir wirklich all die Futteration so also auf die Tiere abgestimmt können, erreichen können.
Ja. Wir haben es schon gehört. Du hast einfach das überzählige Stück hast du selber gegessen. Also ergänzend zu den Eindrücken, die ihr habt, wenn ihr zweimal am Tag dort seid, sind ja auch die Einblicke, die ihr habt in den Kameras. Jede Nischbox, jedes Paar hat eine Kamera, wo man sieht, was sie, wie sie miteinander auch kommunizieren, wie sie miteinander sich verhalten. Jetzt nimmt sich natürlich abschliessend schon Wunder, ob die Bemühungen zur Zucht schon erste Früchte tragen und dann, ob dann dort die Romantik schon ein bisschen knistert.
Ich denke, wir haben wirklich ein tolles Erfolgserlebnis insgesamt, dass sich die Tiere erstens einmal sehr schnell in der Anlage wohlgefühlt haben. Das haben wir auch über, auf der einen Seite Beobachtung durchs Arbeiten, oder? Aber eben auch durch die Kameras können feststellen. Und was extrem erfreulich ist, wir haben diverse Pärchen, die innerhalb kürzester Zeit an den Nistkasten gegangen sind, dort angefangen haben zu arbeiten. Man muss sich bewusst sein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der Zucht, dass die zusammen die Brutmöglichkeit intensiv bearbeiten, dass sie sich gegenseitig sicher sind, mal, dass das passt hier zum Brüten, da sind wir ungestört. Und diese Verhalten haben wir eigentlich auf der Kamera bei sehr vielen Pärchen schon innerhalb sehr kurzer Zeit beobachten können. Und es ist auch immer wieder schön, zum sehen, wie intensiv gewisse Pärchen dran sind. Und eben die gegenseitigen Fütterungen, gegenseitige Gefiederpflege und so weiter, so elementare Verhaltensweisen für den Paarzusammenhalt und für die Zucht, das macht immer wieder extrem Spass, um die Videos durchzuschauen und aufzuschreiben, was da alles bei welchem Pärchen passiert.
Ja, Peach, wie feierst du das dann, wenn das erste Junge schläft?
Ich denke, dann werden wir sicher im Team mal mit einem Bierchen anstoßen, weil so ein Jungtier schlüpfen, also zuerst mal die Eiablage, dann der Schlupf, das sind schon mal grosse Schritte in die richtige Richtung. Und ich denke, wir werden im Moment jedes Ereignis werden wir geniessen und unsere Erfahrungen daraus können verarbeiten, dass wir auch in Zukunft viele Tiere werden nachher auf die Stange bringen.
Wer noch mehr möchte wissen über die Pantanal-Voliere, wo die nachher reinkommen, die Jungen, kann auch unsere zweite Folge hören, die wir in der Staffel vom zu der Zukunft mit dem Basil aufgenommen haben. Dann danke ich euch und wünsche euch Glück im Stall, sagt man, glaube
ich. Vielen Dank.
Alle Folgen zum Zoo der Zukunft findet ihr auf unserer Webseite zoo.ch/podcast.